für die, die dann, wo es zu turbulent wird, die gehen
den kleineren einfach raus. Aber für die, spätestens für die ab der mittleren Kinderstunde und für die auch, die da drüber sind, werde ich ein paar Fragen haben. Und ich habe einen kleinen Thesaurus mitgebracht, einen kleinen Schatz. Und der liegt hier, und wer eine richtige Antwort gibt, der kriegt eins. Okay, toll, das lohnt sich, oder? Also schön zuhören, wenn eine Frage kommt. Und wir machen das wie in der Schule, wir üben ja für die, die jetzt bald in die Schule kommen. Immer schön strecken. Und dann nehme ich einen dran. Gut, wir fangen gleich an mit der ersten Frage an die Kinder. Ja, ich habe euch gesagt, bitte strecken. Wer es laut rausschreit, der kriegt auf jeden Fall keins. So, warum feiern wir heute an einem Donnerstag Gottesdienst? Wer weiß das? Aha. Okay. Warte mal. Sarah, sag du mal. Weil Himmelfahrt ist. Tada! Guck mal, toll, oder? Sehr schön. Es ist Himmelfahrt. Ich weiß nicht, es hat sich noch nicht ganz so rumgesprochen, was für ein wichtiger und schöner Feiertag das ist. Sonst wäre es vielleicht ähnlich wie an Weihnachten heute. Ist aber nicht. Ist aber okay. Wir feiern das nichtsdestotrotz. Und ich möchte einen Text lesen mit euch. Jeder, der eine Bibel hat, schlage bitte auf. Und zwar Epheser Kapitel 1. Epheser Kapitel 1. Paulus spricht hier in den Versen vor, also ab Vers 15 spricht Paulus darüber, dass er für die Gemeinde betet. Paulus war einer, der viel gebetet hat für die Gemeinde. Und er beschreibt hier, was der Inhalt von seinem Gebet war. Und das ist sehr, sehr tief und sehr, sehr reich, sodass wir heute überhaupt gar nicht darauf eingehen können näher. Das ist viel zu viel. Aber dann sagt er am Ende von Vers 19, dass Gott mit einer ganz großen Kraft in unserem Leben wirkt. In dem Leben von denen, die Jesus gehören. Und dann sagt er, beschreibt er etwas über diese Kraft, was für eine Kraft das ist. Jetzt lasst uns mal lesen ab Vers 20. Vers 20 und weiter. Diese Kraft hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seinen Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Okay, ich weiß, das war ein bisschen viel, ein bisschen schwierig. Deswegen sind wir ja zusammen, um ein bisschen mehr zu schauen, was das bedeutet. Bevor wir das tun, wollen wir aber noch einmal beten, oder? Wer kann das allein das Verständnis geben von einem Bibeltext, von dem, was ein Bibeltext bedeutet? Es ist Gott, gell? Dann wollen wir auch Gott bitten, dass er uns dieses Verständnis schenkt. Ich möchte euch einladen, mit mir zu beten. Vater im Himmel, danke dir, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank, dass du es uns aufs Herz gelegt hast. Wir kommen nicht selber auf die Idee, das Richtige immer zu suchen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber du arbeitest an unserem Herzen und du bringst uns dahin, dass wir dich suchen, dass wir aus deinem Wort lernen wollen. Und ich will dich bitten, dass es heute geschehen darf, Herr. Lass uns etwas tiefer und etwas mehr verstehen, was es mit Himmelfahrt auf sich hat. Bitte nimm uns hinein und erkläre es uns, damit unsere Seelen es verstehen, damit wir uns freuen und damit wir dich verherrlichen. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Schon die nächste Frage an die Kinder. Wer weiß es? Und zwar, wieder strecken, gell? Nicht raus. Du weißt es, super. Also dann sag uns mal die Frage. Das ist schon wie bei Daniel. Der König verrät den Traum nicht, sondern wir müssen selber die sagen, wie der Traum lautet. So, die Frage ist, welches Fest haben wir als letztes gefeiert? Ich meine jetzt nicht euren Geburtstag oder irgendetwas, sondern als ganze Gemeinde. Wer weiß das? Denk mal nach. Okay, wir fragen mal die Liara. Was denkst du? Weil wir grillen? Okay, das hast du jetzt auf diesen Tag heute gemeint, gell? Dass wir heute ein großes Fest feiern. Aber wenn wir ein bisschen zurückdenken, so ein paar Wochen weiter zurück. Was war das letzte Fest, das wir gefeiert haben? Wer weiß das? Lina, weißt du es? Ja? Ein Grillfest. Okay, dann fragen wir vielleicht mal den Nathanael. Was meinst du? Ja, wow, gut. Schön. Es war... Es gab einige Insider-Informationen, das stimmt, aber das weiß ich, welche Fragen das waren. Genau. An Ostern, an dem Auferstehungsfest, ist etwas wahnsinnig Großes und Herrliches passiert. Es ist so, dass es oftmals Situationen im Leben gibt, was heißt oftmals, aber es gibt es manchmal, da meint man, es ist vielleicht ein Spiel oder ein Wettkampf oder sonst irgendetwas, wo es darum geht, irgendetwas zu erreichen. Und dann meint man eigentlich, man hat schon gewonnen und man freut sich schon und in allerletzter Sekunde gewinnen doch noch die anderen. So was weiß ich, 95. Minute im Fußballspiel und alles scheint schon klar zu sein und dann kommt noch das Gegentor und alle sagen, oh nein, was ist passiert? Und die einen, die freuen sich über alle Maßen und die anderen sind ganz traurig. Genau dasselbe ist bei dem Auferstehungsfest passiert. Was meint ihr, wer hat da gegen wen gekämpft? Wer war da gegen wen? Jesus war auf der einen Seite und wer war auf der anderen Seite? Ah ja, genau, alle Mächte des Bösen und alle Menschen, die auch gegen Jesus waren, oder? Ja, und all diese haben schon gedacht, als Jesus am Kreuz gehangen ist, als er gestorben ist, was haben sie gedacht? Sie haben gesagt, oh, wir haben gewonnen, wir haben ihn besiegt, jetzt haben wir ihn fortgeschafft. Und dann haben sie ihn sogar ins Grab gelegt und dann haben sie das Grab sogar fest zugemacht. Und haben sogar Wachen davor gestellt, dass keiner reinkommen kann. Aber was ist dann passiert? Gott dreht die ganze Geschichte um. Er weckt Jesus aus den Toten auf. Und alle seine Feinde schauen aus der Röhre, will ich mal so sagen. Alle sagen, oh nein, wir dachten, er ist weg. Wir dachten, er ist tot. Das ist ein herrliches und ein wunderbares Fest, das wir gefeiert haben, oder? Jesus ist lebendig. Wisst ihr, es gab sehr, sehr viele große und mächtige Leute auf dieser Erde. Die haben ganz unterschiedliche Namen. Ihr Kleineren, ihr wisst das noch nicht, ihr lernt das wieder in der Schule. Da gab es einen Cäsar, ein ganz mächtiger Kaiser. Da gab es einen Mohammed, der eine Religion gegründet hat. Da gab es einen Buddha, da gab es einen Gandhi, da gab es einen Lenin. Und wie sie alle heißen mögen, ein Darwin, ja. Und wo sind sie jetzt alle? Wo sind die alle? Die sind im Grab und tot. Die sind tot. Keine Spur mehr von denen. Du kannst nirgendwo die mehr auf der Erde finden. Nur ein paar Büchern, wo was aufgeschrieben ist von denen. Aber die sind alle tot. Seht ihr, wie wunderbar das ist, dass Jesus nicht einer von denen ist? Jesus ist nicht einer von denen, sondern Jesus lebt. Du kannst kein Grab auf dieser Welt finden, wo noch die Knochen von Jesus liegen. Gibt es nicht. So schön, so wunderbar. Das haben wir gefeiert. Und das ist auch übrigens das, was uns die Bibel sagt. Es gibt keinen Menschen, der nicht sterben muss. Es gibt keinen, der davon ausgenommen ist. Für die, die eine Bibel dabei haben, die größeren dürfen mal aufschlagen, im Buch Hiob. Lass uns mal das lesen. Buch Hiob, Kapitel 30, Vers 23. Da steht so geschrieben, Denn ich habe es erkannt, zum Tod führst du mich zurück und in das Versammlungshaus aller Lebendigen. Was heißt das? Das bedeutet, es gibt einen Ort, wo alle hinkommen, alle Menschen, die über diese Erde gegangen sind. Keiner kann so eine Kurve sozusagen daran vorbeimachen. Also, das ist der Tod. Das ist das, wo, wenn alle Menschen irgendwann einmal sterben. Und dieser Text sagt das sehr deutlich. Und wenn wir einmal weiterblättern in die Psalmen hinein, Psalm 89, ist ganz bald dran in unserer Bibellese, die das verfolgen, Psalm 89, Vers 49. Da sagt der Psalmschreiber so etwas. Welcher Mann lebt und wird den Tod nicht sehen, wird sein Leben befreien von der Gewalt des Scheols. Das bedeutet, welchen Menschen gibt es, der nicht sterben muss? Es gibt eigentlich keinen, oder? Frage an die Kinder. Wer von euch ist schon mal auf einer Beerdigung gewesen? Ja, wart ihr schon mal? Ist es ein schönes Fest? Ist eine Beerdigung ein schönes Fest? Jetzt gerade gibt es gerade keinen Bonbons. Ich werde euch sagen, wenn es wieder eins gibt, okay? Ich habe noch ein paar Fragen. Aber jetzt einfach mal nur eine Frage. Ist das ein schönes Fest auf der Beerdigung? Sind alle ganz fröhlich? Mm-mm. Warum denn nicht? Weil da einer gestorben ist und wir vermissen ihn, oder? Ja, gell? Was würde passieren mit der ganzen Beerdigung, wenn der auf einmal, der gestorben ist, auf einmal sich hinsetzen würde? Und sagen, hallo. Was würde aus dem ganzen Beerdigungsfest werden? Ein sehr fröhliches Fest, oder? Das wäre, boah, alle würden sagen, oh, unsere ganze Trauer ist vergessen, er ist wieder da. So genau war das mit Jesus. Genau so. Aber, schaut mal, das ist noch nicht alles. Nachdem Jesus auferstanden ist, musste er noch einige Zeit auf der Erde bleiben. Jetzt habe ich mal eine Frage an die bisschen Größeren. Wer weiß, also wer von den Größeren weiß, der darf sagen, wer weiß, warum Jesus nicht direkt aus dem Grab in den Himmel gefahren ist? Hätte ja sein können, oder? Wer weiß das? Warum ist er noch 50 Tage hindurch hier geblieben? Ja?
Um zu zeigen, dass er auferstanden ist.
Um zu zeigen, jawohl, sehr gut. Um zu zeigen, dass er auferstanden ist, oder? Dass alle sehen können, oh, es ist tatsächlich so. Dass sie nicht sagen, okay, der ist irgendwo verloren gegangen, keiner kann ihn mehr finden. Sondern da waren ganz viele Leute, die ihn gesehen haben. Sagen, oh, ich habe ihn auch gesehen. Und ich habe ihn auch gesehen. Und ich auch. Oh, ja, super, dann muss es stimmen. Okay. Das ist das, was wir in Apostelgeschichte 1 dann lesen. Er ist über längere Zeit hinweg hat er sich allen gezeigt. Und dann ist was passiert. Er ist in den Himmel gefahren. Schaut mal, ich lese nur diesen einen Vers, Apostelgeschichte 1, Vers 9, um nur zu erinnern. Und da steht das hier geschrieben. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Das ist das, was wir heute feiern. Aber ist das alles, jetzt müssen wir ganz gut nachdenken. Ist das feiern wir, dass Jesus eine Reise gemacht hat, von der Erde in den Himmel? Nee, gell? Jesus hat ja viele Reisen gemacht, als er hier auf der Erde unterwegs war und ist von Galiläa nach Jerusalem gegangen. Was feiern wir eigentlich? Dass Jesus halt jetzt nicht mehr da ist, ist ja eigentlich auch nicht so schön, oder? Wäre besser, wenn er eigentlich da ist, denken wir manchmal, oder? Jetzt Frage an die Kinder. Was ist passiert, nachdem Jesus in den Himmel angekommen ist? Steht er doch immer, sozusagen, können wir so sagen, steht er noch immer an der Tür vom Himmel und klopft an? Jetzt gibt es wieder ein Bonbon zu gewinnen. Wer weiß es? Was ist mit Jesus passiert, nachdem... Oh! Wer weiß, was mit Jesus passiert ist, nachdem er in den Himmel gekommen ist? So, jetzt sind wir gespannt. Erzähl. Ja, er ist bei Gott, richtig. Und was genau, also dafür kriegst du schon mal eins. Ja, sehr schön. Er ist jetzt bei Gott. Und die Bibel sagt es so, er ist zu Rechten Gottes. Gibt es einen Platz sozusagen rechts neben Gott? Und was bedeutet dieser Platz rechts neben Gott? Wer von den Erwachsenen weiß das? Ihr dürft, heute dürfen alle laut Antworten sagen. Scheut euch nicht. Der Ehrenplatz, es ist eins, es ist so, aber es ist nicht nur ein Ehrenplatz, es ist noch mehr. Alle Macht. Es ist ein Platz der Macht. Es ist ein Königsplatz. Es ist ein, wo alle wissen, wenn der sich darauf setzt, oh, dann ist er der König. Dann ist er der Herrscher über alle Dinge. Und das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Wir müssen verstehen, Gott hat Jesus nicht so in eine Reihe gestellt mit Mose und mit Elia und mit all den anderen. Da waren viele große schon Leute im Alten Testament auch, oder? Gab es viele, die tolle Dinge bewirkt haben. Aber Jesus ist nicht unter denen. Da gab es übrigens sogar so ein, für die ganzen Könige, die im Volk Israel regiert haben, die hatten einen bestimmten Platz, wo sie ihre Gräber bekommen haben. Wenn sie ein guter König waren, wurden sie in der Stadt Davids begraben. Die anderen haben sie gesagt, ah, die bösen Könige, die tun wir woanders hin. Aber die, die eine gute Regierungszeit hatten, die haben einen besonderen Platz bekommen. War das mit Jesus auch so? Hat er gesagt, Jesus bekommt ein besonderes Ehrengrab unter allen anderen. Nein, auf keinen Fall, gell? Jesus ist erlebt und er ist König. Das, was er mit keinem anderen gemacht hat, das hat Gott nur mit Jesus getan. Und die Weltgeschichte hat schon viele, viele berühmte Namen hervorgebracht. Aber ein Name, und das lesen wir in diesem Text eben auch in Epheser 1, ein Name, der ist über allen anderen Namen. Schaut mal, wenn wir es nochmal lesen in Epheser 1, da heißt es, diese Kraft, Vers 20, diese Kraft hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Schaut mal wie. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Was heißt das? Das heißt, egal ob das die Namen sind, die jetzt eine wichtige Rolle spielen oder die ganzen Namen, die irgendwann noch kommen werden. Es gibt keinen Namen wie der Name Jesus. Keinen. Aber, schaut mal, ganz wichtig. Jesus hat nicht nur einen berühmten Namen bekommen. Gibt es viele berühmte Namen? Wer von euch Kinder kennt einen berühmten Namen? Jetzt gibt es keinen Bonbon, aber wer weiß einen berühmten Namen? Also nicht so Papa oder Mama, sondern so von denen ihr schon gehört habt, so von früher. Wer kennt welche berühmte? Dürft ihr einfach sagen. Sehr fleißige und willige haben wir schon. Fehlt nur noch das Vollbringen. Also es gab sehr viele verschiedene berühmte Namen. Also wir haben vorher schon ein paar davon genannt, Cäsar und so weiter. Aber das ist nicht so wie mit Jesus. Was hat er noch bekommen? Wie gesagt, nicht nur den Ehrenplatz, er hat Macht bekommen. Er hat Macht bekommen. Er kann regieren und er herrscht über alle anderen Dinge. Schaut mal, es gibt auch heute Menschen mit sehr, 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 sehr viel Macht auf dieser Erde. Da gibt es Menschen, die müssen nur einen Satz sagen und schon liegen ganze Länder miteinander im Handelsstreit. Ja? Und wir alle bekommen das auf die eine oder andere Weise zu spüren. Und dann gibt es andere, die sagen einen Satz und die ganze Welt befindet sich im Krieg. Ja? Und das betrifft alle. Diese Leute haben Macht, oder? Die können sagen, wenn ich einen Befehl gebe, dann passieren gewaltige Dinge. Das sehen wir, dass es sehr, sehr viele mächtige, mächtige Leute gibt. Aber es gibt noch welche, die da drüber sind. Wir haben in diesem Text gelesen, schaut mal, Gewalt, Macht, Kraft und Herrschaft. Das meint nicht nur Menschen. Was meint das noch? Es Die geistlichen Mächte. Da gibt es geistliche Mächte, die noch mächtiger sind als die mächtigsten Männer dieser Erde. Da gibt es verschiedene Wesen, da gibt es den Teufel und all seine Helfer, seine Engel. Und die alle haben sehr, sehr viel Macht, sehr, sehr viel Kraft. Aber schaut mal, jetzt gibt es einen einzigen, der herrscht über sie alle. Der herrscht über den mächtigsten Menschen auf dieser Erde und über das mächtigste Wesen, was es auf dieser Erde und in dieser Schöpfung geben mag. Das ist Jesus. Seht ihr, in diesem Text heißt es, dass er über alles erhöht worden ist. Und hier in Vers 22 heißt es dann so: Und alles hat er seinen Füßen unterworfen. Also Kinder, wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, ich mache einen Kampf gegen irgendjemand, spielt jetzt keine Rolle, wer das ist. Sagen wir mal, er heißt Alex. Ist egal, ja? Also ich kämpfe gegen Alex. Wenn ich jetzt, wir jetzt eine Weile kämpfen, hin und her, und wenn ihr auf einmal seht, dass ich so meinen Fuß auf dem anderen drauf habe, der liegt auf dem Boden und ich habe meinen Fuß drauf auf ihn. Was meint ihr, wer hat dann gewonnen? Ich oder Alex? Wenn ich meinen Fuß sozusagen schon auf ihm draufgestellt habe. Kinder, was meint ihr? Wer hat gewonnen? Ich oder Alex?
Du.
Ja, also, wenn jemand anders unter meinen Füßen ist, dann bedeutet es, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich stehe da drüber. Und das wird mit diesem Bild hier ausgedrückt. Das heißt, Gott hat alles unter die Füße von Jesus getan. Das heißt, Jesus ist der Sieger über alle Dinge. Über alles herrscht er. Über alles. Das ist eine wunderbare Nachricht. Schaut mal, der allerstärkste Kämpfer, der allerstärkste Mann, die allerstärkste Frau, egal wer, die allerklügsten, keiner kann Jesus widerstehen. Keiner kann, wenn Jesus sagt, so ist es, keiner kann sagen, nee, ich denke aber, es ist nicht so. Und wir machen es anders. Keiner kann das. Keiner kann Jesus etwas entgegensetzen. Schaut mal, wir schlagen mal auf, Sprüche 19, Vers 21. Sprüche 19, Vers 21. Da steht geschrieben: Viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss des Herrn kommt zustande. Leute machen sich viele Überlegungen, aber das, was Gott gesagt hat, das trifft ein. Das passiert. Und wenn wir ein bisschen weiter lesen, ein Kapitel weiter aufschlagen, Kapitel 21, Vers 30, da heißt es: Es gibt keine Weisheit und keine Einsicht und keinen Rat gegenüber dem Herrn. Wenn alle anderen sich zusammenrotten und sagen, was wollen wir machen, damit wir Gott überlisten? Was wollen wir machen, dass wir so etwas machen? Ja, es ist aussichtslos. Die ganze Welt kann sich zusammentun. Aber es wird keiner etwas gegen Gott und gegen Jesus ausrichten. Und wisst ihr, weil Jesus ein guter Herrscher ist, darüber haben wir heute morgens auch schon mit den Kindern gesprochen, weil Jesus ein guter Herrscher ohne Sünde und ohne Fehler ist, deswegen ist es wunderbar, dass er alle Macht hat. Stellt euch das einmal vor, wenn einer die ganze Macht hätte, der nicht ohne Fehler wäre, der mit Sünde wäre. Boah, das wäre schlimm, oder? Wir können froh und dankbar sein, dass wir alle, die wir Sünde haben, dass wir nicht alle Macht haben. Das würde die ganze Welt ins Chaos und ins Verderben stürzen. Wie gut, dass Jesus alle Macht hat. Aber schaut mal, und das ist mein letzter Punkt, auf den ich heute hinaus möchte. Das, was sehr, sehr wichtig ist, dass wir das verstehen. Hier in Epheser 1 heißt es noch was. Und jetzt dürfen die Kinder wieder aufpassen. Es geht wieder ein Bonbon zu gewinnen. Ich lese das im Text vor. Gott hat Jesus nicht nur alle Macht gegeben. Gott hat mit Jesus noch etwas gemacht. Jetzt bin ich gespannt. Das ist nicht ganz einfach. Was weiß ich schon. Aber ich weiß auch, dass ihr nicht mehr ganz klein seid. Ja? Und ihr dürft mir sagen, was Gott mit Jesus noch gemacht hat. Schaut mal hier in Vers 22, Epheser 1, Vers 22. Da steht so geschrieben: Und alles hat er seinen Füßen unterworfen. Also er hat ihn zum König über alles gemacht, das, worüber wir gerade gesprochen haben. Und jetzt hört mal zu, was er noch gemacht hat. Und hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Was hat Gott mit Jesus noch gemacht? Er hat ihn zum König gemacht, er hat ihm Macht gegeben über alles. Was hat Gott mit Jesus noch gemacht? Es gibt einen Bonbon zu gewinnen. Wer weiß das? Ich habe es gerade eben vorgelesen, ich werde es noch einmal vorlesen, kriegt noch mal eine Möglichkeit, es zu hören. Ganz, ganz scharf die Ohren spitzen. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen, das haben wir schon besprochen. Und Gott hat Jesus als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. So, was hat Gott mit Jesus gemacht? Wer weiß es? Das Bonbon winkt. Wer weiß? Wer hat eine Idee? Ihr könnt es auch einfach nur probieren. Ja, willst du es probieren? Was hat er gemacht mit Jesus? Boah, super, der Gemeinde gegeben, toll. Oh, das ist super. Jesus ist König über alle Dinge und Gott gibt diesen König der Gemeinde. Oh, ist das gut? Das ist sehr, sehr gut. Was heißt es, wenn die Gemeinde Jesus bekommt? Was ist damit gemeint? Ich glaube, wir als Erwachsene müssen auch darüber nachdenken, was das bedeutet. Das Bild, was dahinter steht, ist das Bild von Braut und Bräutigam. Ja? Wir als Gemeinde, wir sind die Braut, wir sind eine Frau, kann man so sagen. Was Gott getan hat, ist, dass er uns einen Bräutigam gegeben hat. Er hat uns jemanden gegeben, mit dem wir ganz nahe sein dürfen, mit dem wir für immer zusammengehören dürfen. Ihr Kinder wisst doch, Papa und Mama, die gehören für immer zusammen, gell? Da gibt es nichts, was trennen darf. Das ist für alle Zeit gebunden aneinander. Genauso ist das mit der Gemeinde, mit Jesus. Sie gehören zusammen. Aber schaut mal, wen hat die Gemeinde bekommen? Wisst ihr, es kann ja schon ganz toll sein. Ich weiß nicht, vielleicht ist für den einen oder anderen schon toll, wenn sie einen Bettler heiraten darf. Ich weiß nicht, ob ihr Kinder euch so vorstellt, ja, ich denke mal, wen will ich mal heiraten? Ich denke, ich heirate einen Bettler. Ja, das kann manchmal auch schon schön sein, aber das ist meistens nicht das, was wir uns so als das Schönste vorstellen. Wisst ihr, was das Allerschönste ist? Den König aller Könige zu heiraten. Zusammen mit Jesus zu sein. Was kann es Besseres geben, oder? Schaut mal, Jesus hat alle Macht und ihm gehören alle Dinge auf der ganzen Welt und über diese Erde hinaus. Wie gut ist es, wenn man mit Jesus zusammen ist, oder? Wenn man sozusagen mit Jesus verheiratet ist. Wie wunderbar und wie gut ist das? Schaut, ihr Lieben, es ist mir sehr, sehr wichtig. Vielfach wird uns ein Evangelium heute gepredigt, wo gesagt wird, wo man den Eindruck bekommt, so, Gott hat alles gemacht in Jesus. Er hat alles bewirkt. Er ist am Kreuz gestorben, auf die Erde gekommen, am Kreuz gestorben, auferstanden. Und jetzt wünscht sich Jesus nichts sehnlicher, als endlich einer sagt, okay, Jesus, ich gebe dir eine Chance in meinem Leben. Probieren wir es einmal aus. Und als ob Jesus dann sagt, oh, zum Glück, endlich mal einer hat sich über mich erbarmt. Oh, das ist nicht das Evangelium, ihr Lieben. Genau umgekehrt ist es der Fall. Wir als Menschen, wir stehen alle da auf dem Abstellgleis. Da gibt es keine geeignete Braut eigentlich unter den Menschen. Da gibt es keine, die für ihn passt. Für so einen König, finde mal eine Braut für so einen mächtigen König. Für so einen herrlichen. Es kann eigentlich keine geben. Und wie müssen wir dann eigentlich den beneiden, wo Jesus sagt, den will ich als meine Braut haben. Und der darf mein sein und ich will sein. Oh, was für etwas. Das ist ein wunderbares Vorrecht. Es ist ein Privileg, ihr Lieben. Es ist etwas Schönes. Es ist etwas, wo wir Gott so dankbar sein sollten. Nicht wir haben Gott eine Chance in unserem Leben gegeben. Ihr Lieben, das ist, wir sind nicht König. Wir sind nicht die Herrscher. Wir sind nicht die, die die Kontrolle über alles haben. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, diesem Jesus zu gehören. Und er hat uns diesen Jesus geschenkt. Wie gut und wie wunderbar ist das? Ich möchte euch Mut machen, dass wir uns daran heute freuen. Jetzt möchte ich mit euch noch drei Schlussfolgerungen ziehen. Jetzt haben die Kinder, ich habe noch zwei Bonbons. Wer mir eine überzeugende Antwort gibt, der kriegt eins davon. Es gibt nicht nur eine richtige Antwort. Es gibt jetzt viele richtige Antworten auf diese Frage, die ich euch jetzt stelle. Wenn wir wissen, jetzt Kinder, Ohrenspitzen wieder, ja? Wenn wir wissen, dass Jesus der König ist und dass er mächtig ist und dass er herrlich und wunderbar ist, was bedeutet das dafür, dann für uns? Was können wir daraus lernen? Was ist für uns wichtig dann, wenn wir das wissen? Dass Jesus König über alles ist. Macht euch mal Gedanken. Die Erwachsenen können sich auch schon mal Gedanken machen. Die werde ich auch noch fragen. Was ist da, was können wir daraus lernen, dass Jesus, wenn Jesus König ist? Was bedeutet das für uns? Sagen wir dann einfach so, oh ja, gut, schön zu wissen. Das ist richtig, das stimmt. Und was können wir daraus lernen? Was bringt das uns, dieses Wissen?
Was?
Man soll sich freuen für einen anderen, der das begreift, meinst du, der das versteht, dass Jesus König ist? Ja, das stimmt. Darüber sollten wir uns freuen, mit anderen. Ja? Okay, das war keine ganz schlechte Antwort, aber auch noch nicht so eine, wo ich gesucht habe. sagt mal weiter. Habt ihr noch Ideen, Kinder? Was bedeutet das für uns, wenn wir wissen, Jesus ist König? Was bringt das für uns? Dieses Wissen. Habt ihr eine Idee? Okay. Ist okay. Vielleicht könnt ihr es mir später noch im Zweiergespräch oder sonst irgendwie sagen, dann habe ich noch zwei in Reserve. Jetzt sind die Erwachsenen dran. Was bringt uns das? Was machen wir damit? Jesus ist König. Er herrscht. Was bedeutet das für uns? Welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus? Vorschläge. Ich habe drei, es gibt noch viel mehr. Er ist unser Herr. Er ist unser Herr, das heißt, er regiert auch über uns. Sehr, sehr wichtig für uns und für unsere Nachfolge, das zu verstehen. Jesus, wenn er König ist, dann ist er erst recht über mein, wenn er über alle Dinge König ist, erst recht über mein geringes und kleines Leben. Was noch? Wir sollen innige Gemeinschaft mit ihm suchen. Wir sollen von diesem Privileg Gebrauch machen. Wenn wir Zutritt zum König haben, wenn wir Zugang zu ihm haben, wenn wir ihm gehören, wenn Gott uns Jesus geschenkt hat, ja, dann sollten wir natürlich ihn suchen, ihn lieben, all diese Dinge. Ja, was noch? Ja, unterordnen, gehorchen, das hängt mit dem Herrsein zusammen, ja. Er hat alle Macht, wir können ihm ganz vertrauen. Wir können Mut fassen, ihr Lieben. Wir können Mut fassen. Wenn er über alle herrscht, dann herrscht er auch über unsere Chefs. Dann herrscht er auch über die Lehrer in der Schule. Dann herrscht er auch über die Polizei. Dann herrscht er über alle. Über alle. Keiner, der sich ihm widersetzen kann. Und wenn es schon nicht die großen Machthaber sind, viel, viel mehr alle anderen um uns herum, oder? Wenn Gott für uns ist, wer mag gegen uns sein? Wir können Mut haben, wir können zuversichtlich sein. Jesus, der Mächtigste von allen, ist auf unserer Seite. Was für ein schönes, für eine schöne Tatsache. Was noch?
Wir können wissen, dass alles, was wir erfahren, eigentlich von ihm entweder kommt oder erlaubt ist.
Ja, also es bedeutet, dass es gibt keine Unfälle. Es gibt nichts, wo in unserem Leben irgendetwas passiert, wo Gott gesagt hat, oh, das war aber nicht so geplant. Sondern weil er über alle Dinge herrscht, weil er über alles regiert, gibt es bei ihm nichts, dass er in eine Sackgasse mit uns kommt. Wie schön und wie wunderbar ist das? Darüber dürfen wir uns auch freuen. Was noch? Hä? Ja, was meinst du genau damit?
Wenn er über alles herrscht, alles in seiner Hand hält, dann muss ich mich nicht sorgen, weil ich ja auch die innere Welt sozusagen anbinde.
Also ja, aha. Also man darf darin ruhen, man darf darin Frieden finden, auf jeden Fall. Es ist ein Trost, es ist eine Stärkung, eine Ermutigung. Noch zwei Dinge, die ein bisschen in eine andere Richtung gehen, suche ich. Ich kriege noch zwei Chancen. Dann sage ich es einfach. Was meint ihr? Was? Lobpreis, natürlich, Ehre, Anbetung, all diese Dinge, das, was ihm dafür gehört, das ist eigentlich das, worauf alle Dinge hinauslaufen, ja? Weil alles zum Preis seiner Ehre und zu seinem Ruhm ist. Was noch? Einen dürft ihr noch sagen, wenn ihr euch einer einfällt. Absolut, das hängt auch mit dem Herrsein, mit dem Unterordnen zusammen. Absolut, dass wir ihm dienen wollen, dass wir unser Leben ihm zur Verfügung stellen wollen. Zwei Dinge, die mir noch wichtig sind. Ihr Lieben, wenn er König über alle ist, was muss man mit diesem König machen, wenn man ihm noch nicht gehört? Frieden mit ihm suchen. Wenn ihm alle Gewalt und alle Macht gegeben ist, dann müssen wir Frieden mit ihm suchen. Dann müssen wir ihn fragen. Okay, ich erkenne an, dass du der König bist. Was sind deine Bedingungen, deine Friedensbedingungen? Was erwartest du von mir, dass ich dir gehören darf, dass ich Teil der Gemeinde sein darf, die dich bekommen hat? Was erwartest du, dass ich tun soll, um Teil dieser Braut zu sein? Und was ist das? Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Es ist Glaube. Es ist Glaube. Keine Arbeit, keine Werke, aber all diese Dinge. Aber das ist wichtig, wenn wir wissen, Jesus ist König. Suche Frieden mit diesem mächtigen König. Und zu guter Letzt, wenn wir wissen, Jesus ist absolut König und Herrscher über alle Dinge. Wenn wir weiter nach vorne schauen, was sollten wir erwarten und herbeisehnen? Eins zu sein mit diesem König. Eins zu sein mit ihm. Wisst ihr, wenn ich eine Fernbeziehung führe, dann sehnt sich mein Herz danach, eins zu sein. In einer gewissen Art und Weise, kann man nicht zu 100% vergleichen, aber in einer gewissen Art und Weise ist es so. Wir gehören Christus, wir sind erkauft und durch seinen Geist ist Christus bei uns und unter uns. Und doch ist es noch nicht vollendet und doch sehnt sich unser Herz danach, mit diesem König will ich eins sein. Herr, komm wieder. Das hat Jesus versprochen. Was hat das mit Himmelfahrt zu tun? Jesus hat gesagt, nein, die Engel, die gekommen sind, als Jesus in den Himmel gefahren ist, die haben gesagt, was schaut ihr so in den Himmel? Jesus wird genauso, wird er von dort wiederkommen. Und was für ein wunderbarer und was für ein herrlicher Tag wird das sein. Lass uns darauf ausrichten, lass uns darüber freuen und auf diesen Tag herbeisehnen und Gott bitten, schenk ihn bald. Und lasst noch viele dazukommen zu dieser herrlichen Braut. Ich möchte euch Mut machen, im Gebet Gott zu antworten, aber wir singen erst ein Lied und danach beten, habe ich gesehen im Programm. Lasst uns das von Herzen singen, dieses Lied für Jesus, für seine Ehre, und dann beten wir. Preisen Gott im Gebet dafür.
Jesus, Weg der Wahrheit, der zum Vater führt. Dein Wort gibt uns Klarheit, trifft und überführt. Licht aus der Welt, Dunkel erhält. So bist nur du, König Jesus. Jesus, guter Hirte, der die Schafe liebt, der auch das Verirrte nicht verloren gibt. Voller Geduld, trotz unserer Schuld, so bist nur du, König Jesus. Jesus, unser Leben, stärker als der Tod, du hast dich gegeben.